Ihr hört das Tagesinfo vom 4. April 1991.
Hier ist das Donnerstagesinfo vom 4.4.1981. Ja, hallo, hier zum Donnerstagesinfo. Heute ein bisschen später, aber wir haben ja auch bloß 3 Beiträge heute. Das reicht noch bis 19 Uhr. Wir können dann noch pünktlich aufhören. Und was sind heute die 3 Beiträge? Es sind keine Kurzmeldungen und noch keine Veranstaltungshinweise am Ende, sondern 3 Beiträge. Der erste Beitrag geht zur Situation in Irakisch-Kurdistan. Hier wird im Moment noch versucht, telefonisch jemand zu erreichen. Obwohl dies wahrscheinlich nicht mehr hinhaut, wird es trotzdem der erste Beitrag sein. Der zweite Beitrag geht zum Golf-Kooperationsrat. Da gibt es heute ein Interview mit Karam Keller zur Gründung, Funktion und Aufgabe des Golf-Kooperationsrates. Der dritte Beitrag hat das Thema »Ist die Z ein schlauer Fuchs?« Soweit die Themenübersicht. Ja, wir müssen die Reihenfolge der Beiträge ein bisschen ändern, weil nämlich der erste Beitrag noch nicht so ganz zustande gekommen ist. Jetzt gibt's also das Interview mit Karam Keller zur Gründung, Funktion und Aufgabe des Golf-Kooperationsrates. Oder sollte es zumindest gehen?
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. April 1991.
Mitte Februar 1991, also noch während des Golfkrieges, trafen sich die Außenminister der EG-Staaten in Luxemburg, um über eine gemeinsame Nahostpolitik nach dem Golfkrieg nachzudenken. Eine gemeinsame Nahostpolitik, das hieße eine gemeinsame Außen- und sogenannte Sicherheitspolitik, also eine politische Union der EG-Staaten neben der Währungs- und Wirtschaftsunion. Auch über eine militärische Union, also über eine gemeinsame EG-Militärpolitik, wurde in der letzten Zeit in EG-Kreisen viel geredet. Vorläufiges Ergebnis: Die meisten EG-Regierungen wollen eine stärkere Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der schon bestehenden Westeuropäischen Verteidigungsunion, die WEU. Der WEU gehören alle EG-Staaten an, außer Irland, Dänemark und Griechenland. Aber zurück zum eingangs erwähnten Treffen der Außenminister der EG-Staaten in Luxemburg Mitte Februar diesen Jahres. Bei diesem Treffen stand die Beteiligung am Aufbau der vom Krieg betroffenen Region an oberster Stelle. Zwar war zu dieser Zeit der offene Krieg noch nicht beendet, aber die EG-Staaten wollten sich schon mal ihre Pfründe sichern, bevor die USA alle Wiederaufbauaufträge abkassiert. Die EG-Außenminister beschlossen zum Aufbau der Region eine stärkere Zusammenarbeit mit bestehenden Zusammenschlüssen der Golfregion, zum Beispiel mit dem Golfkooperationsrat. Überhaupt fiel der Name Golfkooperationsrat während des Golfkrieges sehr häufig. Zum Beispiel schreibt die Frankfurter Rundschau vom 18. Februar 1991:
Die Außenminister Ägyptens und Syriens gingen in ihrem Kommuniqué mit keinem Wort auf die Friedensofferte Bagdads ein.
Das war am 18. Februar. Oder die Süddeutsche vom 1. März 1991:
Die arabischen Staaten der Anti-Irak-Koalition wollen nach dem Ende des Golfkrieges selbst und ohne Einmischung von außen über die politische, militärische und wirtschaftliche Zukunft der Region bestimmen. Entsprechende Beschlüsse sollen auf einer Außenministerkonferenz der 6 im Golfkooperationsrat zusammengeschlossenen arabischen Golfstaaten sowie Ägyptens und Syriens gefasst werden.
Auch die EG bringt bei diesem Treffen in Luxemburg den Golfkooperationsrat ins Spiel. Sie will verstärkt mit diesem Rat zusammenarbeiten. Wer und was aber ist der Golfkooperationsrat genauer? Der Golfkooperationsrat oder kurz Golfrat genannt, wurde am 26. Mai 1991 gegründet. Mitglieder des Rates sind 6 Staaten: Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, Oman, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die einzige wirkliche Macht in der Region ist jedoch Saudi-Arabien. Kuwait, Oman oder die Emirate sind nur ein Wasserkopf ohne reale Basis, ohne eigene Macht. Die Gründung des Golfkooperationsrates war zum einen eine Reaktion auf die islamische Revolution im Iran. Zum anderen fühlten sich die reichen Golfstaaten durch zunehmende Aufstände von innen bedroht. Dazu jetzt Karam Keller, Politologe an der Uni in Hamburg.
Der Zeitpunkt der Gründung ist natürlich sehr interessant. Das ist Mai 1981. Dieser extrem reichen Golfstaaten fühlten sich bedroht, einerseits von innen, durch zunehmende Aufstände, hier noch bekannt der sogenannte Kaaba-Aufstand, in Wirklichkeit ein Aufstand gegen die Herrschaft der Dynastie der Saudis in ganz Saudi-Arabien, besonders im Osten, also weit weg von Mekka. Und nicht nur dort, in den heiligen Städten. Und zum anderen natürlich durch die zunehmende Auswirkungen der iranischen Revolution gegen den Schah, mit der Folge Schahsturz 1979. Die Zeit damals war Zeit großer Bewegungen. Die Ereignisse in Iran haben damit begonnen, auch auf den Osten zu übergreifen.
Der Golfkooperationsrat wurde also gegründet als ein Zusammenschluss der Herrschenden, der arabischen Oligarchien am Golf, gegen die zunehmende Herausforderung von unten, die nämlich verlangte, dass die Reichtümer der Golfstaaten den Völkern zugutekommen, nicht den 6 Familien, die am Golf herrschen. Die Aufgabe des Golfrates ist die Koordination der Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik der Mitglieder. Für die Erfüllung dieser Aufgabe wurden der Rat der Staatschef, der Ministerrat und 5 verschiedene Fachausschüsse gegründet. Das wichtigste Gremium des Golfkooperationsrates ist die Gipfelkonferenz dieser 6 Staaten, die auch die Linie für die Arbeit der Ausschüsse festlegt. Das zweitwichtigste Gremium ist das der Wirtschaftsminister. Was verstehen diese unter Wirtschaftspolitik?
Und das zweite wichtigste Gremium ist das Gremium der Wirtschaftsminister dieser 6 Staaten. Und das wird auch das sein, was bisher in den letzten 10 Jahren gewesen ist, nämlich, dass der Kapitalfluss dieser Länder weiterhin betrieben wird. Wenn wir uns die Bilanz irgendeines dieser Staaten angucken, werden wir erschlagen durch die Milliardenbeträge, die Jahr für Jahr ins Ausland fließen. Sie werden nicht investiert in der eigenen Region, in dem Gebiet selber. Und die wichtigsten Zielländer der Kapitalflucht aus den Golfstaaten sind EG-Staaten und auch ganz bevorzugt Bundesrepublik und England, die die Kapitalbeteiligung von diesen arabischen Fürsten an bundesdeutschen Unternehmen hat derzeit eine Dimension erreicht von über 15%.
Die Ansammlung von Reichtümern bedeutet auch immer, sie schützen zu müssen, in einer sogenannten Sicherheitspolitik. Noch einmal dazu Karam Keller, Nahostexperte.
Die wichtigsten Aufgaben dieses Rates werden in erster Linie sein, die Verteidigung, das ist die euphemische Bezeichnung gegen den Versuch, die dieser Fürstentümer zusammenzuschließen und sie auch mit den anderen arabischen Staaten zu vereinigen. Die Zerstückelung wird aufrechterhalten von den USA und ihren Verbündeten unter dem Namen des Völkerrechts. Das heißt eben, dass diese Einteilung, die von dem Kolonialismus durch das Sykes-Picot-Abkommen 1916 geschaffen worden ist, in aller Zukunft fortgeschrieben wird, wenn es nach dem Willen der USA gehen würde. Und jeder Versuch, dieser Zerstückelung zu überwinden, die Länder zu vereinigen, zu demokratisieren, wird sabotiert unter dem Namen der Verteidigung. Das ist also die wichtigste Aufgabe. Es ist ein Gremium der Verteidigungsminister dieser 6 Staaten.
Zur Außenpolitik der 6 Golfstaaten. Die Zusammenarbeit mit ausländischen Mächten in der Golfregion ist nicht das Ziel des Golfkooperationsrates, sondern die Bedingung für den Bestand dieser Staaten, die für sich alleine nicht bestehen könnten. Ohne die wirtschaftliche Koordination mit der EG, ohne militärische Bündnisse mit der USA und ohne die Zusammenarbeit mit der NATO könnten die Golfstaaten in dieser Form nicht bestehen. Der Golfkooperationsrat also als Organisation zur Sicherung der Herrschaft der reichen Fürstenfamilien und auch als Vermittler zwischen ausländischen Monopolen, die die lokalen Ressourcen des Landes ausbeuten. Zur Zusammenarbeit mit ausländischen Mächten, zum Beispiel mit der EG, noch einmal Karam Keller.
Nach wie vor Zusammenarbeit heißt hier mit der EG, dass in EG-Staaten die Kapitalien dieser Länder investiert werden, während die Infrastruktur in diesen Ländern am Golf, Flughäfen, Landwege, Transport und Umschlagplätze weiterhin den internationalen Monopolen zur Verfügung stehen. Überflugrechte werden weiterhin gewährleistet, Transportwege nach Asien und in die Weltmeere werden über diesen Umschlagplatz weiterhin laufen. Das heißt eben, die alte Funktion dieser Golfstaaten aus der Kolonialzeit wird in die Zukunft fortgeschrieben, bis hin natürlich zur Modernisierung von eigener Industrialisierung am Golf ist nicht zu sehen.
Noch einmal als Zusammenfassung.
Also fasse zusammen und sagen, die Aufgabe dieses Golfrates wird weiterhin die sein, zu verhindern, dass ein arabischer Zusammenschluss geschieht, dass die Reichtümer der Golfregion gleichmäßig verteilt werden auf die armen, ärmeren und ärmsten arabischen Völker und dass die Herrschaft dieser 6 Familien aufrechterhalten wird.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. April 1991.
Ja, noch immer geht die irakische Armee mit ungeheurer Härte gegen den kurdischen Aufstand im Norden des Landes vor. Noch immer steht die kurdische Bevölkerung und der kurdische Widerstand weitgehend allein auf weiten Felde. Wir wollten eigentlich an dieser Stelle ein aktuelles Interview mit der Mitarbeiterin von Medico International, Lissy Schmidt, bringen, die sich in Kurdistan aufhält und die letzten Tage auch im Norden des Iraks verbracht hat und dort auch sehr viel mitgekriegt hat über die Bombenangriffe der irakischen Armee, über die Flucht der kurdischen Menschen. Das Interview ist leider nicht zustande gekommen. Uns liegt aber ein längeres Fax von gestern vor von Lissy Schmidt, aus dem heute auch schon Auszüge in der Taz nachzulesen waren. Und wir werden jetzt erstmal eine kurze Zusammenfassung aus diesem Fax bringen.
Ja, Lissy Schmidt war in den letzten Tagen des März in Irakisch-Kurdistan und sie hat die Rückeroberung von Irakisch-Kurdistan durch die Saddam-Truppen selbst mitbekommen. Und zwar nach ihrer Schilderung begann das so, dass eine turkmenische Stadt, Kuschtepe, zuerst von den irakischen Truppen zurückerobert wurde. Vielleicht noch am Rand, die Turkmenen sind eine Turksprache sprechende Minderheit, eine relativ kleine Minderheit im Nordirak, die eine dem Türkischen verwandte Sprache sprechen und deswegen von Großtürken oft als Türken angesprochen werden und auch das könnte auch eine politische Rolle spielen bezüglich der Türkei. Jedenfalls nach Eroberung dieser Stadt Kuschtepe begannen heftige Luftangriffe auf die anderen Städte. Lissy Schmidt hat selbst den Einsatz von Napalm mitbekommen. Die Angriffe waren anscheinend fast ausschließlich von Hubschraubern ausgeführt. Vor allen Dingen wurde erstmal Kirkuk erobert, dann auch die anderen Städte. Gezielt wurde auch versucht, Führer des irakischen Widerstandes auszubomben. Ein weiteres Phänomen, was Lissy Schmidt auch selber gesehen hat, anders als die Taz berichtet, die das als Zitat berichtet, hat sie selber mitbekommen, wie in der Gegend von Kirkuk amerikanische Aufklärungsflugzeuge kurdische Stellungen überflogen haben. Und genau 20 Minuten später kamen irakische Hubschrauber und haben bisher nicht identifizierte Stellungen bombardiert. Das hat sie selber zweimal miterlebt. Durch die Kämpfe ist es zu einer großen Flüchtlingswelle gekommen. Das stand auch heute in den Zeitungen. Lissy Schmidt kann auch bestätigen, dass diese Flüchtlingskonvois angegriffen wurden. Was sie außerdem in ihrem Fax erwähnt hat, dass auf der kurdischen Seite eine neue Entwicklung stattgefunden hat, dass anders als in allen anderen Aufständen in Kurdistan bisher, diesmal auch kurdische Kämpfer aus anderen Teilen Kurdistans teilgenommen haben. Insbesondere erwähnte sie Libanon, Afghanistan und vor allen Dingen Iran. Und sie meinte, praktisch aus allen Teilen Kurdistans sind Kämpfer in den Nordirak eingesickert. Und als sie ihren Bericht abgeschlossen hat, Anfang April, also vor 2-3 Tagen, da war die Provinz Süleymaniye noch umkämpft.
Es ist dir auch gelungen, einige Führer des irakischen Widerstandes zu interviewen, beziehungsweise des kurdisch-irakischen Widerstandes, also Massoud Barzani und Celal Talabani. Und ein Interview von, ein Stück aus diesem, ein Zitat von Celal Talabani möchte ich noch vorlesen. Die Kurden wurden immer beschuldigt, das Spielzeug von irgendjemand zu sein. Jetzt ist es sehr bitter klar geworden, dass das nicht der Fall ist. Wir haben unsere Region aus eigener Kraft befreit und stehen nun Mutterseelen allein da. Dazu sagt Lisi Schmidt weiter, dass die anscheinend eine Hilfe von außen nicht stattfindet, dass die Kurden ausschließlich mit eigenen bzw. mit Beutewaffen bewaffnet sind, dass auch keine Lebensmittel oder andere Hilfsgüter bei ihnen einkommen. Die einzige Unterstützung, die stattfindet, ist indirekt durch den Iran und Syrien, die Grenzen geöffnet haben. Die Grenze nicht geöffnet hat die Türkei und versucht auch Flüchtlingsströme abzuwehren. Ja, und jetzt gebe ich mal weiter.
Ja, wenn wir gerade beim Thema Türkei sind, die Türkei hat sich ja, oder vor allem ihr Staatspräsident Özal, in letzter Zeit versucht, etwas als Sprecher der Kurden auf der internationalen Bühne zu profilieren. Und in dem Zusammenhang hat die Türkei sich auch, ebenso wie Frankreich, an die UNO gewandt, um dort eine Intervention des Sicherheitsrates zu bewirken. Nachdem die UNO dies zunächst abgelehnt hat, berät heute der UN-Sicherheitsrat zum Thema Kurdistan, ob überhaupt etwas dabei rausgekommen ist, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, aber also ich schätze mal die Chancen sehr gering ein, da die Interessen der einzelnen Staaten, die dort vertreten sind, an einem unabhängigen Kurdistan doch sehr gering sein dürften. Um zur Türkei zurückzukommen, ist es nach wie vor so, dass die Türkei mit Waffengewalt zum Teil die kurdischen Menschen am Eindringen in die Türkei zu hindern versucht. Heute Mittag kam gerade im SWF3 nochmal ein Bericht von einem Reporter, der selbst erlebt hat, wie türkische Soldaten auf irakisch-kurdische Flüchtlinge geschossen haben. Wenn also diese Fürsprache der Türkei für die Kurden auch nur die geringste Glaubwürdigkeit haben sollte, dann wäre die türkische Regierung ja als allererstes gefordert, endlich die Grenzen zu öffnen, sowie in ihren eigenen kurdischen Provinzen einen freien Zugang für internationale Hilfsorganisationen zu garantieren, was bis jetzt auch noch nicht der Fall ist. Von der iranischen Nachrichtenagentur IRNA kam heute die alarmierende Meldung, dass mittlerweile mindestens 1 Million kurdische Flüchtlinge an der irakisch-iranischen Grenze stehen sollen, dass es bereits sehr viele Tote unter den Kindern, Hungertote gegeben hat und dass viele Erwachsene ebenfalls so durch Hunger und Kälte entkräftet sind und die Strapazen ihrer Flucht, dass sie dem Tod nahe seien. Gut, bleibt zum Schluss noch etwas, was sich leider auch bis jetzt nicht regt. Das ist nämlich der Protest hierzulande. Die Antikriegsbewegung gegen den Golfkrieg ist offenbar so weit in sich zusammengebrochen, dass auch diese dramatische Zuspitzung der Situation in Kurdistan bis jetzt nur wenige Leute bewegt, auf die Straße zu gehen. Wir versuchen zumindest ein bisschen was in Gang zu bringen. Es gab ja heute auch schon eine Demonstration irakischer Kurden in der Stadt. Am Samstag wollen wir um 12 Uhr am Bertholdsbrunnen eine Kundgebung zum Thema Irak-Kurdistan abhalten und hoffen, dass da möglichst viele Leute kommen. Wenn genügend Leute kommen, kann man sich auch im Anschluss daran noch eine Demo überlegen, eine kurze.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. April 1991.
Ein neuer Kommentar, neue Munition, Fragezeichen. Ist die Z ein schlauer Fuchs, Fragezeichen? Doch worum geht's? flatterte doch heute kurz vor Redaktionsschluss noch ein vielseitiges Papier in meine Hände. 7 Wochen nach einem kleinen Kommentar des Donnerstagesinfos kam heute die Antwort als offener Brief. Trotz des Bewusstseins, dass auch negative Werbung Werbung ist, habe ich mich entschlossen, auch hier wieder Öffentlichkeit herzustellen. Ob sich der schlaue Fuchs darüber freut? Egal. Doch damit wir wissen, worum sich's dreht, hier den Kurzkommentar vom 14. Februar des Jahres. Erste Kurzmeldung, oder besser gesagt die erste Frage: Was hat Sexismus mit Kommerz zu tun? Antwort: Viel. Wer die Februarausgabe der Z, das ist eine Freiburger Anzeigenschrift mit Veranstaltungskalender, wer die Ausgabe in die Hände gekriegt hat und sich dann auch bis hinten durchgequält hat, der oder die erlebt ganz nah, was es bedeutet, ein Produkt vollends dem Sog von Kommerz auszuliefern. Sexistische Werbung in Wort und Bild. Ja, die Anzeigenschrift, die sich bislang Stadtzeitung genannt hat, tut was? Um den Umsatz zu steigern. Wollen einerseits die Titelbilder noch nicht so recht aufreißerisch gelingen, wie offensichtlich beabsichtigt, das Layout also noch nicht so ganz den Geschmack der auf Äußerlichkeiten stehenden Volksmassen treffen, so gerät das Lay-in langsam aber sicher zum kommerziellen Selbstzweck. Oder gehört Werbung gar nicht zum Inhalt? Doch, sie ist faktisch Bestandteil einer jeder solcher Schrift. Ist sie doch in diesem Fall zu fast einem Drittel vertreten. Im Vergleich zu anderen Anzeigenblättern und Schriften ist diese nicht einmal kostenlos. Nun ja, wer sich in die Abhängigkeit von der Werbung begibt, der oder die hat schnell eine sexistische Werbung auf dem Schreibtisch liegen. Und wer sie dann noch abdruckt, der oder die hat dann nichts anderes zu kriegen als Boykott. So die Z. Unter dem Motto, vorne alternativ, hinten sexistisch, kursiert die Tage die Aufforderung, wohl von und vor allem an Frauen, boykottiert die Freiburger Stadtzeitung. Einige Verkaufsstellen boykottieren ebenfalls das Blatt. Noch ist es offenhörlich nur diese Ausgabe. Angesagt sind Protest und Boykott. Oder war das Ganze etwa nur eine Provokation, um die Leserinnenschaft in Kontakt zu zwingen oder gar eine PR-Offensive mit neuer Marktstrategie oder gar beides zusammen? Das wäre ja noch übler. Sexismus und Kommerz knallhart. Vielleicht aber ist der Titel der Schrift auch ein indirektes Zeichen dafür, wo sie sich in ihrer Entwicklung befindet. Nicht bei A, bei Z. Ja, soweit die Kurzmeldung vom Februar. Eine Woche drauf, ebenfalls im Donnerstagesinfo, kam dann ein ausführlicher Beitrag dazu, den wir hier aber nicht wiederholen wollen, der aber eine inhaltlich erweiterte Aufarbeitung darstellte. In der März-Ausgabe dieser Schrift übrigens konnte Mensch die sexistische Werbung nicht mehr auf der Rückseite entdecken. Sie war auf Seite 2 gerückt. Nebenan ein Fremdkommentar, der betroffenen Werbung Sexismus absprach. Ich halte es nicht für notwendig, diesen Kommentar hier zu zitieren. In unserem Archiv waren auch nur ältere Exemplare der Stadtzeitung zu finden. Verständlich bedenkt Mensch, dass wir auch weder den Spiegel noch den Stern archivieren. Dem gleichen Umstand, dass wir heute Zeit genug haben, ist es zu verdanken, dass wir im Folgenden den gesamten offenen Brief nach Möglichkeit zitieren können. Die Z schreibt hier: Liebe Freundinnen und Freunde von Radio Dreieckland, hiermit kündige ich meine Mitgliedschaft im Freundeskreis Radio Dreieckland. Wie sicherlich die meisten von euch wissen, sind in einigen Szenekneipen Anfang des vergangenen Monats Plakate mit dem Text aufgehängt worden: Z, hinten sexistisch, vorne alternativ, Frauen, boykottiert die Freiburger Stadtzeitung. Am Tag nach dieser Plakatieraktion wurde dann in einem RDL-Kommentar dieser Boykottaufruf mehr oder weniger unverhohlen weitertransportiert. Mein Austritt aus dem Freundeskreis, um dies gleich vorab klarzustellen, erfolgt jetzt aber nicht, weil ein Redakteur des Senders in einem Kommentar die Ansicht vertritt, in Z werde sexistische Werbung abgedruckt und das kritisiert. Mein Austritt ist die Konsequenz aus der Art und Weise, wie das geschieht. Es geht um den Stil. Einen Stil, der die offene, was auch notwendigerweise heißen würde, inhaltliche Kontroverse scheut, der stattdessen auf heimliche Intrige und Grabenkrieg setzt und damit einer fatalen Logik gehorcht, die, ob bewusst oder nicht, in letzter Zeit in letzter Instanz auf nichts anderes zielt als das Mundtotmachen des vermeintlichen Gegners. Zumindest die folgenden Fakten sprechen für diese Einschätzung. Erstens wurde nicht versucht, sich mit uns erst einmal so bzw. innerhalb der Infosendung direkt auseinanderzusetzen, was bei den selbst so gerne vor sich hergetragenen Ansprüchen von RDL hier eigentlich die adäquate Form der journalistischen Aufarbeitung des Themas Sexismus in der Stadtzeitung dargestellt hätte. Zweitens wurde der Vorwurf des Sexismus inhaltlich in keinster Weise begründet, sondern unhinterfragt kolportiert. Drittens arbeitete der Kommentar wie alle Hetzattacken mit dem Versuch, über Lügen die Stimmung zusätzlich aufzuheizen. Es gäbe auch schon Verkaufsstellen, die sich dem Boykott angeschlossen hätten. Viertens wurde in bekannter Art und Weise der Begriff des Kommerzprojektes bemüht, der auf der einen Seite immer schon Verräter- und Schweineprojekt und auf der anderen Seite zocken damit auch noch dick die Kohle ab suggerieren soll. Angesichts unserer tatsächlichen beim Radio bekannten wirtschaftlichen Situation kann dieser bewusste Verzicht auf eine inhaltliche Auseinandersetzung beim gleichzeitigen Versuch, den Verkauf durch öffentlichen Aufruf zu verhindern, nur als Frontalangriff verstanden werden, dessen InitiatorInnen sich schon derart undifferenziert in Freund-Feind-Schemata verbohrt haben, dass sie das Verschwinden der Stadtzeitung aus der Freiburger Medienlandschaft wahrscheinlich auch noch als Erfolg verbuchen würden. Dann gibt es einen längeren Beitrag zu einer anderen Sache, die inhaltlich mit unserem Beitrag nichts zu tun hat oder nur sehr am Rande. Deshalb werde ich das aus Zeitgründen jetzt weglassen. Dann dreht sich noch im Fortlaufenden um Werbung in der Stadtzeitung für bestimmte Radios. Und hier ist dann zu lesen: Da dies ein offener Brief ist, will ich unsere eigentlich sattsam dargestellte Position in dieser Sache noch einmal ganz kurz umreißen. Z finanziert sich mehr schlecht als recht und einzig und allein dadurch, dass wir in unserem Heft Anzeigenplatz verkaufen. Auch das Schwarzwaldradio gehört dabei zu den Kunden, die bei uns Anzeigenplatz kaufen. Deshalb aber zu sagen, Z wirbt für das Schwarzwaldradio, ist einfach nur eine blöde Verdrehung, die nicht mehr Gehalt besitzt, als wenn uns die Food Coop vorwerfen würde, wir würden Werbung für den Kommerzbetrieb Hilderladen machen. Wenn wir in den letzten Jahren für ein Freiburger Radio Werbung gemacht haben, dann nur und einzig und allein und immer wieder für Radio Dreieckland mit redaktionellen Verweisen auf Sendungen, mit der redaktionellen Unterstützung von RDL-Kampagnen und so weiter. Klar ist, dass wer sich und seine Arbeit linken Zusammenhängen verbunden weiß und sich dabei über das Anzeigengeschäft finanziert, immer wieder in Grenzbereiche gerät und wahrscheinlich auch Kompromisse eingeht. Zumindest bisher haben wir versucht, uns hier an den Grundsatz zu halten, keine faschistischen, rassistischen oder sexistischen Anzeigen abzudrucken. Die Westanzeige bewegt sich in so einem Grenzbereich. Die Westanzeigenserie, in der nicht umsonst auch männliche Figuren als Blickfang eingesetzt werden, zielt meines Erachtens auf ein anderes Prinzip. Was alle diese Kunstfiguren verbindet, ist ein Übermaß an Individualismus oder ganz einfach ihre Skurrilität, die mit großem Selbstbewusstsein zur Schau getragen wird. Mit Reduzierung der Frau, mit der Vermittlung eines Frauenbildes oder gar mit der Suggestion der Frau als verfügbares Sexobjekt hat das für mich nichts zu tun. Eine Position, über die sich natürlich streiten lässt, trefflich sogar mit Menschen jedenfalls, die solche Auseinandersetzungen für wichtig und notwendig halten. Diejenigen aber, die die Anzeige nur als Bestätigung längst festgefahrener Positionen und zum neuerlichen Anlass für Denunziationen nehmen, können in der differenzierten Auseinandersetzung immer nur verlieren, zumal sie diese inhaltliche Auseinandersetzung gar nicht wollen, sondern immer nur noch auf der Suche nach Munition sind, um den heimlich erklärten Grabenkrieg weiterführen zu können. Neu ist dieses Phänomen ja nicht, dass proportional zur zunehmenden Bedeutungslosigkeit der Linken die Lust auf Auseinandersetzung autoaggressiv nach innen gewendet wird, was die Marginalisierung nur vorantreibt. Und hier schließe ich mal das Zitat von drei Menschen von der Z. Soweit also der offene Brief. Der Brief spricht für bzw. gegen sich. Deshalb nur ein paar kurze Anmerkungen. Die Z schreibt, wir hätten den Boykottaufruf mehr oder weniger unverhohlen weitertransportiert. Das ist richtig. Wir verstehen uns als antisexistisch arbeitend. Die Beurteilung, ob die Werbung sexistisch ist oder nicht, die haben wir reflektiert den boykottierenden Frauen abgenommen und deren Aufruf deshalb nicht ausgehöhlt. Der Vorwurf, wir scheuen die inhaltliche offene Kontroverse, ist grundsätzlich falsch. Was die Z angeht, so ist diese in der Vergangenheit schon oft gesucht worden. Festzustellen ist aber, dass zunehmend weniger Bedarf danach besteht, was nicht verwundert, betrachtet Mensch die Entwicklung der Schrift, die zunehmend nach unrein kapitalistischen Grundsätzen arbeitet oder anders gesagt, sich der Ökonomie des Marktes anpasst. Von heimlicher Intrige seitens des Infos kann gar keine Rede sein. Heimlich über den Sender posaunen? Die RDL adäquate Form der journalistischen Aufarbeitung sei, so die Z, sich erstmal mit der Z auseinanderzusetzen. Wir bevorzugen die offene Austragung. Manchmal sogar so offen, dass wir einen unvollständigen Kurzkommentar veröffentlichen, was dann eben als Diskussionsansatz gedacht ist. Die Z schreibt weiter von der Aufarbeitung des Themas Sexismus in der Z. Das Thema des Kommentars war aber, was hat Sexismus mit Kommerz zu tun? Also Thema verfehlt. Um es mal klar zu machen, eine berechtigte Kritik am Donnerstagesinfo könnte nur sein, dass wir die ganzen anderen Kommerzzeitschriften, Stern oder Spiegel und wie sie alle heißen, nicht auch niedermachen. Erstens wären wir damit überfordert und zweitens liegt uns mehr an Zuordnungen. Und noch eines. Nach wie vor meint die Z, keine Werbung zum Beispiel für das Schwarzwaldradio zu machen, sondern lediglich Werbeplatz zu verkaufen. Warum ist es denn so schwer zu verstehen, dass Werbung sowohl optisch als auch folglich inhaltlich Bestandteil des Produktes ist? Da helfen auch die sozialdemokratischen Worte Kompromiss und Grenzbereich nicht weiter. Ruckzuck ist sexistische Werbung nur noch Skurrilität, Kunstfigur oder Werbekonzept. Sexismus wird nicht mehr wahrgenommen. Was die Z als allgemein gegeben hinnimmt, nämlich eine angebliche Bedeutungslosigkeit der Linken, das trifft partiell höchstens auf sie selbst im Kontext der Linken zu. Oder ist die Z ein schlauer kommerzieller Fuchs?
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. April 1991.
Of innocence, who obey the spoken law. Sharp your influence for the spectator's quite for more. Let you for dishonor, a demand of solemn sin,
and the men uprise each other to keep their conscience clean. Laughter hides the guilt they feel at every savage blow. Someone whispers cruelty, but they don't want to know. The bony man stands silent, a slave fights for life, and thinks of all the good things that he's promised to his wife. She calls this to God through the windscreen of his car. She tries to rationalize and looks for a friend under the scars. Some made associations, he feels the loose of the snake. She stares in front of the side, we use them as safe. Defeating flickers images of the ideals she once knew. The fresh unjoked strand such a useless print of you. She struts and holds her arms as he's in front of which drops. To hold his faith and hope them from the heaviest of knots. Struts fishing in the ocean, their options disappear. They think about the overheads, so they know the taste of fear. Just the feed and corn in the show how much they care. But how to tell the birthday gift these lying dead out there.
Ihr hört das Tagesinfo vom 4. April 1991.
Das war die Gruppe Konflikt, das war auch das heutige Donnerstagesinfo, das verkürzte. Ciao.
Thank you. dieser Haare ein Bein.
More
world plays on the shore. A sinner goes to yen.
Time.